Willkommen bei Think Different, Think AI, dem Podcast von Marc und Jens. Zwei technologieverliebte Köpfe, die nicht nur über künstliche Intelligenz reden, sondern sie leben. Hier gibt's klare Einordnungen, echte Praxiseinblicke und einen frischen Blick auf das, was möglich ist. Verständlich, kritisch und immer mit einem Augenzwinkern. KI zum Nachdenken, zum Schmunzeln und vor allem zum Mitreden.
Eine Woche ist wieder vergangen und wir möchten euch heute wieder herzlich begrüßen bei Think AI, Think Different. Heute sind Jens und ich wieder mal nicht alleine und wir freuen uns total, den Martin heute zu Gast zu haben. Und damit möchte ich auch gleich mal anfangen, bevor der Jens wieder was erzählt, den wir alle kennen. Martin, wer bist du? Was machst du? Wie beschäftigst du dich mit dem Thema AI?
Hallo Marc, hallo Jens. Eine Ehre und Freude hier teilzunehmen in diesem Podcast. Wer ich bin, die Kurzversion, Martin Hofmann. Ich war sehr lange bei Volkswagen, 9 Jahre der Group CIO. Hab da kennengelernt, wie Großkonzerne funktionieren, wie Transformationen funktionieren und auch nicht funktionieren. Dann habe ich mir meinen Traum erfüllt 2019 und bin dann für 3 Jahre nach Silicon Valley zu Salesforce gegangen. Da hat Covid mir einen Strich durch die Rechnung gemacht mit dem Umzug, aber das war okay. Also viel im Homeoffice. Aber da habe ich wirklich gelernt, wie Tech-Unternehmen denken, wie die Geisteshaltung ein Unternehmen tragen kann. Kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Die Attitüde. Und dann war ich 2 Jahre im Startup bei Volta Trucks als CTO und habe da gelernt, was es heißt, ein kleines Startup mit wenigen Mitteln viel machen zu müssen, und das ist immer eine tolle Erfahrung. Ja, und das Thema KI begleitet mich durch alle 3 Stationen. Ich habe bei VW das Data Lab in München gegründet 2014, ganz früh mit KI-Anwendungen in Großkonzernen, in der Produktion, im Vertrieb. Ja, und bei dem Tech-Unternehmen in Kalifornien ist KI Teil der DNA. Und in einem Startup haben wir mit KI haben wir die ersten Agenten gebaut, weil wir kein Geld für richtige Software hatten. Und wir haben uns einen anderen Weg überlegt, wie wir das Problem lösen können.
Und heute bist du bei uns zu Gast. Das ist wunderbar. Ganz kurz nochmal auch ans andere Eck von Deutschland. Hallo Jens, ich habe dich eben schon angekündigt. Schön, dass du heute auch wieder dabei bist. Ich hatte kurz Angst in der vorherigen Zeit, dass das heute mit mir pünktlich klappt. Aber schön, dass du heute auch hier bist.
Ja, willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass du da bist, Martin. Und natürlich, Marc, ich meine, es ist Weihnachtszeit, da gibt es auch viele andere Termine, aber natürlich versuchen wir weiterhin regelmäßig unseren Podcast hier aufzunehmen, weil die Themen bleiben ja nicht aus, über die man reden kann. Und der Martin hat ja gerade schon ein paar Sachen angesprochen und Martin auch in der Vorbereitung auch für den Podcast bin ich genau über so ein Thema gestolpert, das mich auch immer so ein bisschen triggert. Die Geschwindigkeit momentan, ne? Und gibt's diese alten Sprüche, nichts ist irgendwie so schnell wie gerade und sowas und bla bla bla. Aber ehrlicherweise, du bist jetzt auch schon ein paar Jahre in dem Informationstechnikraum unterwegs. Das, was wir gerade erleben und auch, bevor wir vielleicht noch tiefer in die anderen Themen einsteigen, ich selber, und ich würde es gerne von dir auch wissen, wie du das so erlebst, ich finde es fast schon belastend, wie viel Menge an Change eigentlich da draußen stattfindet. Ich habe so ein bisschen dieses Thema, dass ich gar nicht so viel von den genialen, geilen Informationen aufsaugen kann, die gerade passieren, ne? Um die dann eben sauber auch zu verarbeiten, zu prozessieren und vielleicht auch für andere aufzubereiten, dass man damit was anfangen kann. Ne? Also ich habe irgendwie dieses Verantwortungsgefühl, merke aber selber bei mir, obwohl ich technikbegeistert bin, seit Jahren auch dabei bin, dass es echt gerade ziemlich abgefahren schnell ist, ne? Und dass man, egal in welchen News man reinschaut, eh nicht mehr an KI vorbeikommt, liegt jetzt auch unter unseren Bubbles wahrscheinlich, in die wir so reinhören, aber es ist schon ein bisschen cool, was gerade passiert. Ne? Und ich weiß nicht, wie du das so selber wahrnimmst, wenn du da mal so 2, 3 Worte verlierst, so, weil ich habe eben auch so ein paar Leute um mich herum, um dann den Bogen zu schließen, ich habe noch ein paar Leute um mich herum, die fast, also richtig überfordert sich fühlen. Ne? Und dann fast schon wieder so Scheuklappen anhaken und sagen, ach, bleib mir erstmal weg mit dem Zeug, da wird auch vielleicht wieder weggehen in dem Moment. Ne?
Ich glaube, du hast das ganz gut auf den Punkt gebracht. Also ich vergleiche das immer so. Bis vor einem Jahr waren wir gewohnt, in der IT Innovationszyklen zu haben, die Softwarehersteller 2-mal im Jahr. Es gab das Spring Release und das Fall Release oder Summer Release, das jetzt SAP ist oder Salesforce. Ja, du hast immer 2 Releases gehabt und hast du gewusst, da gibt es dann 20 neue Features, 2-mal im Jahr. Seit einem Jahr ist das jetzt runtergebrochen, heute auf 5 Tage. Alle 5 Tage habe ich gerade gelesen, Major Releases. Wir reden nicht von Kleinigkeiten. Wir reden von bahnbrechenden Performance-Steigerungen, neuen Features, die von OpenAI kommen. Und kaum hat es OpenAI, am nächsten Tag wird es gekontert, da kommt Google um die Ecke oder Anthropic oder Microsoft oder. Und deswegen ist das so schnell. Ich höre mir ja einige Podcasts an und merke, wie jeder das gleiche Problem hat. Wie hältst du einfach mit den schnellen, kurzen Zyklen, einfach am Ball zu bleiben? Das ist schon eine Herausforderung.
Ja, ich glaube, also was es ändert, ist, dass es nicht ein reines IT-Thema diesmal ist. Weißt du, also ich glaube, bei vielen Sachen, wenn man so in die Vergangenheit guckt, da kamen neue Browser-Versionen oder sowas raus, ne, neue Endgeräte, das hat natürlich den Zugang geändert, ne, Cloud-Services kamen dazu. All die Sachen haben so grundsätzlich das Thema IT verändert. Aber diesmal ist es ja jetzt ein IT-Thema nennen, ne, noch das im Prinzip mit den neuronalen Netzen, die wir jetzt haben und der Fähigkeit, die Künstliche Intelligenz mitbringt. Aber es ist natürlich bahnbrechend für alle möglichen Bereiche. Ne? Ob das jetzt, Marc und ich haben häufiger darüber geredet, ne, ob das Medizin ist oder auch wenn du jetzt sagst, die verschiedenen Modelle, die jetzt tatsächlich eigentlich echte wissenschaftliche Arbeit machen und auch Forschungsergebnisse schon rausbringen und Themen rausbringen, wo wir als Mensch wieder nicht verstehen, was eigentlich dahinter steckt. Ne? Also ich glaube, das ist, glaube ich, auch nochmal das, was es so bahnbrechend und außergewöhnlich gerade macht und wo man irgendwie sehen muss, dass man am Ball bleibt, auf jeden Fall, ne? Als Mensch, als Gesellschaft, als Unternehmen. Ja?
Und natürlich, jeder fühlt sich erstmalig selbst betroffen. Wenn ich es nicht verstehe, dann bin ich trotzdem betroffen und spüre das, dass da irgendwas passiert. Wahrscheinlich entsteht da Angst dabei, wenn man es nicht versteht. Und wenn ich es verstehe, dann merke ich umso mehr und stelle mir die Frage, was heißt denn das für mich ganz persönlich? Für meinen Job, für mein Alltagsleben, für meine Tochter, die 21 Jahre gerade studiert. Die Fragen stellst du dir permanent. Das hatten wir bis vor, sag mal, vor 2 Jahren nicht.
Nee. Ja? Ja. Also ich denke auch immer, dass wenn du beschäftigst dich mit dem ganzen Kram, und ich habe bei mir immer so den Sonntagszyklus, soll heißen, die Woche über beschäftigst du dich ganz viel mit Themen, weil du im Büro dich damit beschäftigst, weil du dich mit Kollegen damit beschäftigst. Dann kommt der Samstag, da holst du dann so all das nach, was quasi die Woche über auch zu Hause liegen geblieben ist. Und am Sonntag sitzt du dann da und überlegst dir verdammte Axt, während die einen sich vielleicht überlegen, was ist das für ein Begriff? Was kommt da für eine Technologie auf uns zu? So, keine Ahnung, Dinge, womit man sich, das soll sich nicht arrogant anhören, ne, aber womit man sich vielleicht vor einem halben Jahr beschäftigt hat. Und man denkt sich, verdammte Axt, diesen Jakobsweg, da sind wir schon weitergegangen. Wir sehen schon ganz andere Hürden und Herausforderungen und Begriffe am Horizont, wo man teilweise dann schon sich die Frage stellt, wie nimmt man den Menschen, die Menschen auf dieser Reise mit und wie geht man selbst auf dieser Reise so weiter, dass man, ja, ich sage jetzt mal, nicht abgehangen wird. Ich meine, wir haben ja in dem Podcast auch so ein bisschen uns zur Aufgabe gemacht, so zu erklären, worum reden wir eigentlich? Heute wollten wir uns ja so ein bisschen darüber unterhalten, wie Agenten-KI, welche Transformationen damit so, ich sage jetzt mal, eingeläutet werden. Magst du uns kurz mal sagen, was du unter agentischer KI verstehst?
Ich versuch's mal nicht in epischer Breite, weil da kann man stundenlang drüber reden.
Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um eine Stunde.
Genau, also wenn man das Thema KI so ein bisschen jetzt mal zerschneidet, in die Entwicklung reinzahlt. Es fing mal irgendwann an mit einfacher Statistik, Datenauswertung, Data Analytics, der englische Begriff. Dann kam ging es darum zu erklären, statistisch, was Daten zu sagen haben. Der zweite Schritt war dann Machine Learning, wo es dann schon in die Prognose ging, vorherzusagen, was kann denn passieren, wenn. Das waren so die Anfänge von KI vor ein paar Jahren, wo auch Unternehmen massiv dann angefangen rein zu investieren. Das ist der zweite Schritt. Dann kam irgendwann der dritte Schritt, die LLM-Modelle, ChatGPT, ersten Version, die Chatbots, wo es darum geht, Sprache zu erkennen, Sprache zu zerlegen, Sprache zu verstehen und dann neue Inhalte aufzubauen, in Sprache zurückzuübersetzen und die als Antwort zu geben. Ich sag was und du kriegst eine Antwort. Das sind die Chatbots, ChatGPT. Der nächste Evolutionssprung war dann ein Schritt danach. Agentic AI heißt, ich habe das LLM-Modell, also ich kann kommunizieren mit einem Algorithmus. Ich sage was und kriege was zurück. Aber der zweite Schritt ist, dass dieses Modell zugreifen kann auf alle möglichen Daten. MCP, dieses Model Context Protocol, Technologie, wo ich dann auf einmal andere Datenquellen anzapfen kann. Der dritte Punkt ist, dass dieses Modell executed, also ausführt. einfach nicht nur mir eine Antwort gibt und sagt, der billigste Flug von Frankfurt nach Zürich ist der mit Swiss Air, der mit Swiss, sondern ich buche die Reise gleich schon mit. Also das Ausführende. Und der letzte Schritt ist das sogenannte Lernen. Das heißt, der Algorithmus, der Agent, updatet sich selbst in einer Datenbank, was er gerade getan hat. Wenn er das nächste Mal das Gleiche wieder tut, schaut er, was er das letzte Mal getan hat und guckt, ob er es verbessern kann. Also damit lernt der Agent und, sag mal, koppelt sich ab von irgendeinem Standard, den wir vorgegeben haben. Er wird eigenständig. Und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen. Ein Chatbot, auch im Callcenter, ist kein Agent. Der antwortet auf eine Frage, greift auf Informationen zu. Er führt nichts aus, er macht nichts für mich in der Regel und der lernt auch nicht selbstständig.
Also wenn man sich das mal überlegt, ne, da steht man natürlich auch vor, ich sage jetzt mal, größeren Herausforderungen. Ja? Wir hatten es vorhin so ein bisschen von IT und du hattest es auch von den Releases, die auf den Markt kommen. Das wirft ja gefühlt erstmal alles über den Haufen. Also so ein bisschen so die IT, ich bin ja selbst aus der IT von der Seite. Grüße gehen raus, René, falls du das hier hörst. Der eine oder andere kennt ihn ja, war ja bei uns auch schon zu Gast. Ich sag mal, die IT muss sich ja an der Stelle irgendwie auch so ein bisschen neu erfinden, ja. Also sie muss sich ja quasi anders wahrscheinlich auch drauf aufstellen. Hast du da eine Einschätzung zu, wie sich das wandeln wird, wie sich das wandeln sollte?
Ja, ich fange an vielleicht mit meiner Wahrnehmung und vielleicht habt ihr eine andere. Aber man müsste ja annehmen, dass gerade IT-Leute auf so ein neues Thema sofort draufspringen, wie der Bulle aufs Gatte. Die gibt es. Du findest aber auch mindestens genauso viele, die extrem skeptisch sind. Und woher kommt das? Wir IT-Leute, ich sag immer, kommen aus der ERP-Zeit. Das ist die Steinzeit. Was war da? Da wurden Prozesse zementiert, festgeklebt in einem SAP oder einem sonstigen System, damit Prozesse stabil laufen. Das war auch richtig so. 90er Jahre bis in die 2000er rein. Und du hast sogar noch in ARIS schon modelliert, dass es richtig festgeklebt ist. So. Und jetzt kommt eine Änderung im Geschäft. Um Gottes Willen. Jede Änderung ist extrem teuer, aufwendig und du riskierst, dass dein sauberes System auf einmal nicht mehr läuft. Uns kostet einen Haufen Geld, dauert Zeit. Deswegen haben wir IT-Leute ja Change Management angeführt, um Veränderungen zu verhindern. Change Management ist ja nichts anderes wie ein langer Prozess mit Gremien, um zu verhindern, dass sich was verändert. So, und das Business ja genauso. Die haben auch keine Lust, dass sich da die eingefahrenen Abläufe verändern. Also wir haben es da verbrüdert, IT mit dem Geschäft, um nichts zu verändern. Das ist die IP-Welt. Jetzt hast du auf einmal eine Technologie, die komplett durchautomatisiert und sich auch zum Teil wegentwickelt, eigenständig entwickelt. Also ein Agent, der sich anpasst, dem kannst du kein Prozessmodell mehr vorgeben. Also da tun wir uns ein bisschen schwer, aus der Historie kommt.
Ja, das ist, glaube ich, ein spannender Punkt, weil ich meine auch dieser, wenn du sagst, ein Agent, der sich anpasst, und auch selber lernt. Also das ist ja auch so ein Thema, weißt du, ich habe irgendwie jetzt vor kurzem noch gerade gelesen, Google hat irgendein Papier rausgehauen, wo es um das Nested Learning ging, ja, wo im Prinzip nochmal andere Art und Weise, wie quasi Agenten dann hinterher auch Wissen haben, Teile vergessen. Ne? Also da geht's auch wirklich um so zwei Schichten der Memories, ne? Also Sachen, die dann eine lange Zeit gespeichert werden in der KI, Sachen, die eher kurzfristig gespeichert werden und sich eher so festtreten müssen. Also ist ja wieder eher sehr ähnlich zum menschlichen Verhalten, wie wir auch selber lernen. Und das sind ja also Sachen, die ich sage, das ist IT im Hintergrund, fühlt sich aber null an wie IT und ist auch mit den IT-Regeln 1.0, wenn man es mal so formulieren möchte, wirklich nicht tacklebar, ehrlicherweise, ne? Weil das was ganz anderes zu tun hat. Ich meine, das ist so, wir haben ja auch hier schon häufig mal über, weißt du so, oder auch die Leute, die draußen sind, kennen das Thema ja, wenn ich prompte, dass ich der KI sage, verhalte ich so und so wie ein Professor, wie ein Berater oder irgendwelche anderen Geschichten und dass sie dann durchaus andere Antworten gibt. Und all das spielt ja da mit rein, ne? Und das ist, glaube ich, etwas, jetzt bin ich ja nur so ein Halb-ITler, ne? Wo ich sage, ja, das ist auch etwas, was ich natürlich sehe, wenn ich auf die IT-Welt gucke, dass auch vor allem solche klassischen Data-Scientist-Menschen, ne? Also auch die sich frühzeitig mit KI, die du ja gerade beschrieben hast, ne? Also der KI vor diesem LLM-Moment beschäftigt haben, dass die teilweise das größte Problem damit haben, sich jetzt auch zu lösen und anders zu denken in dem Moment, weil die auch so aus ihrer Statistiker im Hintergrund, aus ihrer Mathematiker Hintergrund einfach so gewohnt sind, ne? Dass exakte Ergebnisse an irgendeiner Stelle rauskommen, die man jetzt in dieser Welt einfach gar nicht mehr erwarten kann. Und das ist, glaube ich, wir müssen uns, IT muss sich komplett neu erfinden und Business auch natürlich. Ne?
Ich möchte das Beispiel nochmal in den Flug bohren. Wenn die traditionelle IT Flug buchen heißt, ich gehe auf die Website, ich gebe dann meinen Flugzeugtermin ein, mein Ziel an, alles, klicke, suche mir die Auswahl, wähle dann den Flug, den ich möchte, dann komme ich in den Zahlungsprozess, gebe meine Kreditkarte ein und buche fertig. Das heißt, der Prozess ist vorgegeben, den gebe ich vor in einem SAP-System oder auf einer Website, vollkommen egal. Agenten funktionieren ganz anders. Ich gebe ein Outcome vor, ein Ziel. Ich sage, find mir den billigsten Flug. Wie du das machst, ist mir vollkommen egal. Du kannst 15 Webseiten angucken, du kannst nur eine, du kannst sofort buchen. Du gibst nicht den Prozess vor. Und wir kommen aus einer Welt, wo wir sehr prozessorientiert, so hat die IT funktioniert, und diese Denke aufzubrechen, ist unheimlich schwierig und unangenehm, wenn man davor steht, weil du es nicht mehr in deinem Erfahrungsschatz bewerten kannst. Mhm. Das ist der Grund, warum sich viele schwer tun. Gleichzeitig merke ich auch, es gibt eine neue Art von Neugier, weil wir alle rumspielen, auch wir IT-Leute zu Hause mit ChatGPT, morgens ins Büro kommen. Jeder denkt doch automatisch, Mensch, wie könnte ich das irgendwie einsetzen bei mir? Dieser Gedanke, der ist doch bei jedem irgendwo präsent. Diese neue Art von Neugier, Marc, die wir verloren haben in den letzten Jahren, die kommt. Ja.
Es ist ja so ein bisschen dieses, naja, ich sage es mal so rum, Menschen, die seit vielen Jahren ihren Beruf sicherlich auch erfolgreich machen, wurden ja auch dadurch geprägt von den Prozessen und der Umgebung, in der sie drin sind. Das heißt, diese Haltung und dieses Mindset, mit dem du, ich sag jetzt mal, auf die Arbeit gehst, mit der du deiner Arbeit nachgehst, mit der du dich für neue Themen interessierst, das wird sich ja dann auch ändern müssen, weil ja diese eingefrorenen Prozesse ist falsch, die sind steingehauen, sagen wir es mal so rum, die wird es ja dann nicht mehr geben.
Ja, es ist auch dieses, also ich glaube, es ist nicht nur auf die IT bezogen. Ich glaube, als Gesellschaft sind wir das so gewohnt, ne? Dass wir, also unser ganzes Lernen ist ja eigentlich so bestimmt, ne? Dass wir eigentlich manchmal diesen Weg gehen. Du hast es gerade so schön gesagt, Martin, ne? Dass man eigentlich ist jetzt, kann ich so einem Agenten einfach eine Aufgabe geben und er löst diese Aufgabe, ohne dass ich selber den Weg beschreiten muss. Ich muss nicht die Flugsuche durchführen. Ich muss den Buchungsprozess, ich muss mich nicht an meine Kreditkarte erinnern, wo habe ich sie gerade hingelegt, um die Sicherheitsnummer einzutragen. All diese Sachen kann ich quasi auslagern und dadurch ist der Weg nicht mehr das Ziel. Ja, und ich meine, wenn ich mir jetzt zum Beispiel an meine Multimedia-Ausbildung erinnere, wo ich dann auch die ersten CD-ROMs und Webseiten dann damals programmiert hatte, und da hatten wir natürlich auch schon die ersten WYSIWYG-Editoren, die so am Horizont waren, die aber noch katastrophalen Code produziert haben. Und natürlich war das dann gut, dass man dann auch, wenn man jetzt auch mal HTML oder irgendwelche anderen einfache Programmiersprachen da genommen hat, dass man es konnte, dass man es mal im Texteditor damals eingegeben hat. Das war immer noch so ein Lernprinzip. Ja? Und ich weiß nicht mehr, ob das heute noch greift. Weißt du, also dieses, wie grundsätzlich muss man Themen noch verstehen, wenn im Hintergrund eine Maschine ist, die alles grundsätzlich eigentlich kann? Weißt du, also wie müssen wir uns als Gesellschaft, als Mensch eben auch anpassen, dass wir nicht mehr wirklich alles bis zum Grunde verstehen müssen? Das ist ja, glaube ich, ich hatte es ja vorhin auch gerade mal in einem anderen Beispiel gesagt, dass wir wissenschaftliche Ergebnisse jetzt bekommen von KIs, wo Wissenschaftler überlegen, wie kommt das eigentlich zustande? Ne? Welche physikalischen Eigenschaften hat die KI da benutzt, um irgendein Magnetfeld oder irgendwas anderes neu zu berechnen? Ne? Und das ist einfach nicht klar mehr. Ich stelle mir manchmal die Frage, muss das uns alles so hundertprozentig klar sein oder müssen wir dann auch so eine neue Art des Vertrauens einfach lernen in Richtung dieser Systeme? Ja, und natürlich mit all den Sachen, dass wir trotzdem hinterher eine Ampel auch grün schalten sollte im richtigen Moment und nicht irgendwie rot schalten sollte, irgendwas anderes. Also ich glaube, das ist tatsächlich so eine Frage, die wir uns stellen müssen und die wir mit Neugier, ich glaube, das ist auch ein schöner Satz von dir gerade gewesen, dass wir so eine Neugier zurückentdecken können und so Spielerisches zurückentdecken, wo wir aber natürlich genau überlegen müssen, wie richten wir uns da, und da kommt die IT meiner Meinung nach wieder ins Spiel, jetzt mal aus meiner Design-Business-Perspektive, in so sicheren Playgrounds auch, in einer Konzernumgebung. Ne? Wie können wir denn überhaupt solche Sachen schaffen? Ne?
Ich schreibe ja ein Buch momentan und da ist eines meiner Kapitel, ich liebe das auch, als Agent Factory. Und das ist ein Konzept. Die Idee ist einfach, diese Neugier zu nutzen, dass du nimmst Mitarbeiter und gibst denen die Aufgabe, die Agenten selbst zu designen. Wie mache ich das? Es ist so Agent Design Studio. Das ist ein kleiner Raum, ein virtueller Raum. Und da drin sind IT-Leute mit den Leuten aus dem Geschäftsbereich. Und ich sage auch HR-Leute mit dazu nehmen. Und ein crossfunktionales Team. Und die bauen die Agenten selbst. Und zwar im ersten Schritt beschreiben die, was ist das Outcome? Was soll der Agent erreichen? Ja, der soll immer den billigsten Flug buchen, in dem einen Beispiel jetzt. Ja, im Unternehmensumfeld natürlich anders. Aber du beschreibst das Ziel und dieses Team definiert, was braucht der denn dafür, um das zu tun? Das heißt, du nimmst die Neugier, die können auch rumexperimentieren, rein in diesen geschützten Raum und die bauen die Agenten selbst, wie Hausmacher. Wie Hausmacher, Leberwurst in der Pfalz. Ich komme aus der Pfalz. Alles, was du selbst machst, ist immer besser. So ist hier die Grundeinstellung da. Und das ist da genauso. Und du brauchst keine Beratungshäuser und Systemintegratoren. Deine eigenen Leute machen das. Ja, mit einer gewissen Anleitung und Unterstützung. Und dann werden Ängste abgebaut und nutzt die Kreativität. Und da kommt, ich habe das ein paar Mal beobachtet bei Firmen, richtig Lust auf Neugier, experimentieren. Und wenn der erste Agent, den die gebaut haben, in einem kleinen Umfeld live geht, die Gesichter, der Stolz und der Spaß dabei, das ist ansteckend. Ja. Und das ist endlich die Chance, auf die wir gewartet haben, glaube ich, auch in der IT, dass man das den Menschen näher bringen kann, indem man sie mit experimentieren lässt, weil es nicht so kompliziert ist.
Aber dann ist denn, lass mir eine Folgefrage, Marc, und dann, wenn du das sagst mit dem Experimentieren, ist es dann vielleicht auch jetzt, weil ich auch die ein oder andere Transformation mal begleiten durfte, ist es jetzt vielleicht auch irgendwann mal die Zeit, dass wir gar nicht mehr von der IT und dem Business reden können in Zukunft? Also vielleicht noch nicht heute, aber weißt du, so in 5-6 Jahren, kann man es noch echt unterscheiden? Also jetzt mal platt gesagt, wenn jetzt irgendwie der HR-Mensch, den du gerade beschrieben hast, da einen Agenten beauftragen kann, eigentlich ein HR-System hinzustellen, das er sonst eingekauft hätte, das er sonst hätte deployen lassen müssen oder eben einführen lassen müssen von der IT-Abteilung. Wo ist da noch diese Grenze eigentlich? Na, also verlieren wir auch so ein bisschen diese Rollenschärfe? Gibt es noch die IT in dem Sinne? Oder reduziert die sich eher wieder auf sowas wie sie früher vielleicht mal war? Weißt du, so die Server einrichten, das klassische Administrationsgeschäft in dem Moment. Und das eigentliche Softwaregeschäft rutscht im Prinzip in die Hände von allen.
Das ist eine gute Frage, die du hast. Also ich würde es gar nicht so, ich glaube, ich weiß, wohin du gehst und das vermute ich auch, ja. Diese Trennung hat mir nie gefallen früher. Wir hatten die, weil die Organisationen wollen Menschen immer in eine Box zuordnen. Aber wir hatten es ja schon in der Vergangenheit. Du hast ja viele Leute in der IT, die vom Geschäft mehr verstehen als deren Geschäft. Und du hast im Geschäft Leute, die von IT mehr verstehen als manche IT-Leute. Aber das jetzt ja einfach ist. Jeder kann ja was programmieren ohne Programmierkenntnisse. Und ich wette, in einem Jahr werden wir über das Gespräch heute lachen, weil da werden Dinge möglich sein, die man es noch gar nicht heute vorstellen kann. Wenn alle 5 Tage, wie gesagt, ein neuer Major Release kommt. Also, ich glaube, das verschwimmt. Ich glaube auch, das ist die Chance für cross-funktionale Teams. Also, so ein Agent Studio, Design Studio, wo man zusammensitzt, ja. Da ist dann wurscht, ob der eine aus der IT kommt und der andere aus dem Vertrieb und der dritte aus dem Personalwesen. Die bauen neue digitale Mitarbeiter zusammen, ja. Wie du sagst, dann ist die Herkunft irgendwann mal irrelevant, ja. Du brauchst natürlich schon, es gibt gewisse Hardcore-IT-Functions, die brauchst du, IT-Sicherheit, Security, du hast Infrastrukturthemen, da musst du nicht immer im Vertrieb mit belästigen, die wirst du immer haben. Ja? Und du hast Hardcore-Aufgaben im Marketing und Vertrieb zum Beispiel, da wirst du auch nicht jeden anderen mit belästigen wollen. Aber 80% wahrscheinlich wird sich überdecken, ja, von den Capabilities. An den Rändern hast du dann nur die harten Experten.
Ich fand das eben ganz spannend, als du von denen, die Kollegen und Kolleginnen machen sich quasi ihre digitalen Mitarbeiter oder digitalen Kollegen. Wie siehst du das? Machen die Kollegen sich quasi ihre Kollegen oder wie sieht das mit der Skalierung aus? Also oder mit der Wiederverwendung in anderen Bereichen? Ich meine, wenn einer sagt, ich mache hier Requirements Engineering, das hast du an ganz vielen verschiedenen Stellen. Sind das dann Dinge, die du, ich sag jetzt mal, wenn sie einen gewissen Qualitätsstand erreicht haben, kann man sie da allgemeiner zur Verfügung stellen? Oder glaubst du, das wird darauf hinauslaufen, dass sich alle Teams in Zukunft, ich sage jetzt mal, lokal optimieren in einer heilen Welt, in der die Daten alle sauber sind und keine Ahnung was nicht alles. Wie siehst denn du da die Grenze?
Auch das ist eine gute Frage. Also ich denke mal, am Anfang ist es wichtig, dass je mehr sich in so ein Thema reinfuchsen, desto besser. Ich würde gar nicht am Anfang alle reglementieren wollen nach Standards. Das machen wir immer gerne. Einen Standard erstmal definieren und dann legen wir los. Aber der Punkt wird kommen, Marc, wo es dann chaotisch wird wahrscheinlich, ja, wo dann auch Synergien verlierst. Die Frage ist, wo richtige Umschaltpunkt. Und ich weiß, die Plattformhersteller von, also die Agentic Plattform, das Thema Agent Orchestration ist ein Riesenthema. Erstens aus Governance-Perspektive, aber auch Wiederverwertbarkeit, ja. Dass nicht der gleiche Agent 5-mal entwickelt wird, das wäre Verschwendung. Aber ich denke, das ist ein Evolutionsprozess. Am Anfang finde ich wichtig, dass die Leute einfach mal loslegen und machen. Und dann muss man ein Gefühl dafür entwickeln, wann ist der richtige Zeitpunkt, das irgendwo in eine Spur zu bringen.
So dieses, was du vorhin meintest, ne, Lust auf Neues, Lust auf Experimentieren, dass man den Menschen quasi den Raum gibt, einerseits, ja, es ist immer so schön, auch mal was ausprobieren zu können, ohne dass man gleich den Kopf abgerissen kriegt. Ne? Und so, hier kannst du mal probieren, dich mit der neuen Technologie beschäftigen, aber andererseits natürlich auch dahingehend einen Blick drauf haben. Ich meine, jetzt ist nicht jeder ein Konzern. Wir sind alle irgendwie mal mit Konzernen, hatten wir mindestens mal Berührungspunkte, wo irgendwie Governance und so weiter ganz groß geschrieben werden. Aber einfach diesen Safe Space zu schaffen, dass Menschen ins Ausprobieren kommen und wenn gute Ideen entstehen, den entsprechenden Nährboden zu schaffen, damit man damit halt quasi als treibende Kraft in die Breite gehen kann.
Ja, das Spannende wird sein, wo ich euch gerade zuhöre. Ich glaube, ja, das Spiel ist wichtig, definitiv, gar keine Frage, wir müssen das machen. Ne? Und ich meine, das ist ja auch einer der Gründe, Marc und ich spielen ja auch Podcast, ne? Um uns mit dem Thema zu beschäftigen auch. Ne? Das ist ja auch eine Art Spiel, das wir betreiben, um uns tiefer mit diesen Themen zu beschäftigen, um intelligente Gespräche zu führen, ne? um uns da anzunähern. Frage ist dann immer so, natürlich aus einer Konzernsicht, aus einer Business-Perspektive, wann ist dieser Moment erreicht, wann es aus dem Playground was rauskommen muss? Ne? Und wie sicher, ich fand es schön, dass du gerade gesagt hast mit dem Thema Chaos, wie sicher können wir dann eigentlich sein, dass wir dieses Wilde, jetzt haben wir es gerade schon mal in der Wissenschaft gehört, ne, dass wir verstehen es gar nicht so richtig, die Blackbox. Ja, die Blackbox wird ja noch mal verrückter, ehrlicherweise, wenn wir sagen, wir haben nicht nur eine KI, die wir nicht verstehen, sondern wir haben diese KI in so einem Agentic-System, in so einem Blackbox-System miteinander verknüpft, die unterschiedlichste Aufgaben lösen kann, weil wir dann gegebenenfalls im Playground Teilprozesse, Teilaufgaben quasi vollautomatisiert oder automatisiert haben lassen von der KI. Da wird ja irgendwann dieser Moment kommen, wo ich sage, okay, jetzt lasse ich das produktiv los. Und ich habe in der Produktivsystem eben nicht die eine KI, die ich mit ein paar Guardrails oder sowas einschränke, sondern ich habe wirklich ein Agentic-System draußen, ne, das Prozesse nach außen quasi uns abnimmt, Prozesse nach intern abnimmt. Wie stark ist der Human in the Loop eigentlich da noch hinterher wirklich in the Loop? Oder wie stark muss eigentlich auch KI das dann schon kontrollieren? Wie stark muss man eigentlich, wenn man sowas macht, von Anfang an versuchen, ob wir auch quasi in dieses Agentic-System KIs direkt als Supervisor drin haben, weil wir für uns vielleicht auch als Mensch eingestehen müssen, dass wir tatsächlich noch bis zum gewissen Grade dann hinterher noch der Human in the Loop sein können und die Sachen kontrollieren können, ehrlicherweise. Also das ist so ein bisschen, was ich immer denke, wenn ich auf diese Sachen gucke, ne, wo ich sage, wenn wir reden jetzt seit 3 Jahren über das Halluzinieren, ob das gut ist oder nicht, ne, das sei ja uns mal hingestellt. Ne, aber dann hast du diese agentischen Netzwerke, wo es wirklich drauf ankommen wird, dass da mehrere KIs die Aufgabe sich hinterteilen werden, durchführen werden und vielleicht auch alte deterministische Systeme an einer Stelle ganz, ganz klare Ergebnisse ausliefern. Ne? Und dann lässt du das los und das wird auf der Welt mehrmals passieren. Dann ist nämlich auf einmal die Flugwebseite nicht mehr eine einfache Webseite, sondern auch ein agentisches Netzwerk, was im Prinzip mit unserem agentischen Netzwerk oder deinem privaten quasi interagiert. Ne? Und das ist ein chaotisches System und ich glaube nicht, dass wir Menschen in der Lage sein werden, dieses System zu kontrollieren. Und das sage ich jetzt gar nicht aus Bedenken, ne, sondern eher so aus Vorfreude. Ich glaube, wir müssen halt das uns auch eingestehen, dass wir da Teile dieser Kette quasi auch wirklich vertrauensvoll in das Thema KI geben müssen. Weil ich glaube nicht, vielleicht siehst du es anders, aber ich glaube nicht, dass wir es vollkommen kontrollieren können. Da seid ihr beide mehr ITler als ich und könnt mich gerne was Besseres belehren. Aber ich glaube, das wird eine Aufgabe sein, die uns Menschen überfordern wird, ehrlicherweise.
Also ich habe damit eine andere Meinung. Thema Vertrauen. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Bei Agenten, nicht bei Menschen. Und du darfst einen Menschen nicht überwachen bei jedem Schritt, den der tut. Im Betriebsverfassungsgesetz gibt es da Stresspunkte im Betriebsrat. Wenn du im großen Unternehmen arbeitest, einen Betriebsrat hast, mit Recht. Agenten haben keine Emotionen und die müssen knallhart kontrolliert werden. Wie macht man das? Du machst ein Agentic Journal, das heißt, der Agent schreibt permanent in einer Datenbank, permanent jeden Schritt, den er gemacht hat. Jeden fisseligen Schritt. Also, welcher Prompt habe ich gehabt zum Zeitpunkt, ein Timestamp, welcher Prompt war das? Welche Daten habe ich aus welcher Quelle angezogen? Und ganz wichtig, jeder Agent hat ein Outcome-Ziel. Ein Agent arbeitet auf ein Outcome hin. Das heißt, ich kann messen, hat er es geschafft? Hat er den billigsten Flug erwischt mit Swiss von Hannover nach Zürich? Wenn es einen billigeren Preis gab, mit der Datenbank registriert. Delta, Outcome zur Realität. Das heißt, dann wird der Prompt angepasst, automatisiert. Dann muss er eben den Prompt verschärfen, um das nächste Mal den zu erwischen. Und in dieser Journaldatenbank, da kannst du wieder einen Agent draufsetzen, der nichts anderes macht, wie zu beobachten, wie stark wird er abgewichen. Und wenn nur zu viel am Preis, ja, statt 100 ist dann 1000, fehlt da 1000 für den Flug, ist das ein Fehler? Oder ist der Preis wirklich so teuer an? Also du kannst Kontrollmechanismen, und deswegen sage ich, du musst Kontrollmechanismen einführen, die knallhart sind. Und Killswitch betätigen, wenn der Agent driftet. Dann wird er abgeschaltet und wird rot geflaggt. Und der verantwortliche Mitarbeiter kriegt es am Bildschirm angezeigt. Der Agent wurde gestoppt, weil. Dann kann der eingreifen. Das ist nur eines. Ein Begriff, den ich auch nicht mag, ist Human in the Loop. Das macht uns irgendwie zum Handlanger. Expert in the Loop eigentlich viel besser. Den Begriff habe ich nicht erfunden, den habe ich vor ein paar Tagen gehört. Fand ich richtig gut, ja. Der Mensch wird zum Experten, der beurteilt die Qualität der digitalen Mitarbeiter, Kollegen. Und nicht als Wachhund, sondern wirklich überlegt, wie kann ich es besser machen? Also warum hat er jetzt so reagiert und wie kann man das verbessern? Ein Prompt eventuell. Oder vielleicht brauchen wir andere Daten. Vielleicht ist die Aufgabe auch falsch gestellt. Das heißt, du wirst viel mehr gefordert in dieser Expertenrolle. Versus einfach nur als ein kleiner Schnüffler, der mit dabei sein darf und mal guckt, ob alles in Ordnung ist und auf den Knopf drückt. Und das ist zu wenig, ja.
Deswegen finde ich auch gut.
Eigentlich einen coolen Begriff. Danke an den, genannt hat. Ich verwende ihn jetzt auch. Und ja, spannendes Thema.
Fand ich auch sehr einleuchtend. Also das gerade gesagt hast mit Human in the Loop, das kennt man so als Begriff, ne? Das mit dem Expert, das finde ich, glaube ich, auch cooler. Das merken wir ja auch, ja. Also ich meine, ist ja nicht so, dass wir nicht auch mit dem einen oder anderen agentischen Workflow und so weiter zu tun haben, wo wir dann sagen, auch dieses Vermessen ist das, was er tut, das Richtige. Weil da gibt es ja auch so viel andere Einflussfaktoren. Nicht, dass er vielleicht mal den billigsten Flug nicht gefunden hat, sondern kommt morgen wieder OpenAI um die Ecke, schmeißt ein neues Modell auf den Markt und schon musst du mit deinem Prompt gucken, dass er immer noch reagiert und nicht auf einmal, ich sag mal, das, was man vorher versucht hatte, mit dem Prompt ihm krampfhaft rauszutrainieren, der jetzt aufgrund seines neuen Modells jetzt irgendwie noch exzessiver durchführt. Ja, das ist ja quasi eine ständige Überwachung, hört sich fies an, aber für die Maschine darf man das ja tun. Das Thema hatten wir ja, dass der digitale Mitarbeiter an der Stelle sehr überwachbar sein darf. Wir hatten es jetzt eben von Firmen, ja. Also wenn man jetzt mal so wieder auf so eine größere Organisation guckt, was glaubst du denn, wie agentische KI, ich sag jetzt mal auch im Organigramm einer Firma, sich wiederfinden wird in den nächsten Jahren? Also ich meine, wir hatten es die ganze Zeit von einem Mitarbeiter oder von jemandem, der, um am Beispiel zu bleiben, den billigsten Flug findet. Aber wie siehst du denn das ganze Thema Agentic bei Führungskräften?
Es gibt ein Unternehmen in der Schweiz, die sind Marktführer, Retailer für Handys. Und also Handy mit Handyverträgen. Überall in der Schweiz hast du die kleinen Shops. Und die haben mir erzählt, der CDIO hat mir erzählt, die haben in den Org-Charts Agenten mit eingeführt. Du hast also Teams, da hast du Menschen drin und Agenten, die haben einen Namen, die haben eine Personalnummer auch. Ich glaube, Microsoft hat das auch gemacht, habe ich mal gelesen. Aber die haben bei den Team-Meetings, ist dann, wenn dann alle im Team mit drin sind, ist ein Bild von dem Agent, die haben dann so ein Bild ausgesucht, mit dabei. Also die vermenschlichen den Agent auch. Und der ist mit drin, der hat eine klare Aufgabe auch. Und so, und da ist klar, gewisse Aufgaben macht jetzt der Agent in dem Team, die haben früher die Mitarbeiter gemacht. Und da wird es im Prinzip mit eingebaut. Fand ich ganz interessant, hat ja mehrere Aspekte, wie nimmt man Ängste raus, wie bringst du Agent und Mensch zusammen in einer Umgebung, wo es irgendwie auch menschelt, also ein bisschen. Der hat zu mir gesagt, in den Teammeetings sind die Agenten dabei, wenn wir abends ein Bier trinken gehen, natürlich nicht. Da fehlen irgendwie dran, aber das fand ich richtig, richtig gut. Und die experimentieren, wie reagieren Mitarbeiter und die Organisation auf solche Organisationsformen, solche hybriden Formen. Ja. Machen wir uns mal nichts vor. Das wird die Zukunft sein, wo immer mehr diese Agenten bei dir im Team irgendwo eine Aufgabe übernehmen und wahrscheinlich immer weniger Menschen sein werden. Wir haben eine demografische Kurve, die fällt. Wir haben weniger Erwerbstätige in den nächsten 20 Jahren, werden wir hier einbrechen aufgrund der Altersabgänge. Da kommt es automatisch so, dass du gar nicht mehr ersetzen kannst oder vielleicht gar nicht mehr willst aus Kostengründen. Und dann müssen wir uns mit dem Thema massiv beschäftigen.
Ja.
wenn wir die, wie du sagst, massiv beschäftigen und wir das ganze Thema KI-Agenten immer wieder erwähnen, wie, ich sag mal, Enterprise-ready hältst du denn die Technologie? Also jetzt haben wir es eben gehört, dass da einen oder dass es da schon Firmen gibt, die, ich sag jetzt mal, KI-Agenten als Belegschaft mitlaufen lassen. Wie einsatzfähig siehst du denn das Ganze? Kann man da jetzt quasi sagen, okay, legt los oder achtet mal vielleicht noch da und da drauf, bevor ihr anfangt? Wie einsatzfähig hältst du das?
Also ich sag mal so, die Ausrede, die Technik kann das nicht, die haben wir nicht mehr. Zum Glück oder leider?
Zum Glück.
Die hatten wir. Ich gehe mal zurück, 10 Jahre, 5 Legacy-Systeme, Datenbanken zu integrieren, waren graus.
Aha.
Ja, unmöglich zum Teil. Da haben die Daten nicht gestimmt, die Formate nicht gestimmt. Es war, da gab es die Middleware, irgendwann war einfacher. Heute integriere ich dir persönlich und wir drei zusammen, wenn wir uns hinsetzen von Bildschirm. Ich nenne es keine Produktnamen, also Off-the-Shelf-Produkte. Mit drei Klicks hast du SAP S4, jede Tabelle, die du möchtest, in jedes Feld integriert und ziehst dir die Daten aus, ja, und matchst sie gegen Daten aus Salesforce oder aus sonst irgendwas, ja. Also die Datenintegrationsseite, die so schwierig war, ist heute, sage ich mal, kein Thema mehr.
Aha.
Ich akzeptiere auch nicht das Argument, unsere Daten sind so schlecht. Glaube ich nicht, dann wird das Unternehmen gar nicht funktionieren, wenn es so schlecht wäre. Wir sind halt so und vielleicht nicht so aufbereitet, wie man die möchte und braucht. Es wird so sein. Dafür gibt's Tools. Ja? Dann diese LLM-Modelle sind gut genug, um, ich sag mal so, einfache Prozessschritte als Ziel zu haben, Ergebnisse, ist auf jeden Fall machbar. Ob du den nächsten Golf entwickeln willst mit Agenten, das bezweifle ich heute. Ja, aber den Einkauf von indirektem Material abzuwickeln mit Agenten, absolut sicher. Die Supply Chain zu überwachen mit Agenten, die dann Materialien umbuchen, wenn es irgendwo ein Problem gibt, wenn ein LKW liegen bleibt, absolut, ja. Kannst du heute bauen. Also es gibt Use Cases, die sind absolut machbar mit dem, was wir haben. Und ein paar andere, an die muss man sich nicht unbedingt am ersten Tag heranbauen. Die kann man vielleicht in die Warteschwange schieben.
Ist ja auch ein bisschen was von auch Erfolgserlebnisse den Menschen gegenüberbringen, dass wenn man was implementiert hat, dass dann, ich sag jetzt mal, guck mal, es funktioniert. Ja, weil du hast ja gerade eben auch schon wieder die ganze Zeit von früher gesagt, mit Datenbanken migrieren und so weiter. Mir fallen da auch sofort Menschen ein, die solche Dinge mal begleitet haben und die einen jetzt mit Fragezeichen teilweise in den Augen anschauen und sagen, wird, das soll die KI in Zukunft machen. Ich erinnere mich noch, als ich heute Morgen ins Büro gelaufen bin und von meinen Ergebnissen vom Wochenende berichtet habe, wie ich hier Webinar 3 nicht nur gesagt habe, mal mir mal hübsche Bilder, sondern du stellst da mal eine Frage für, ich hätte gern, das muss die und die Funktion bieten, das und das muss es hinten raus sprechen, das soll es anbinden, keine Ahnung, noch 3 andere Sätze und 2, 3, 4 oder auch 10 Minuten später hast du einen ersten Prototypen in der Hand mit Source Code, an dem du arbeitest, um dann dich quasi so Stück für Stück der nächsten Lösung zu nähern, wo früher Menschen sicherlich zu Recht länger dran gesessen haben und jetzt halt da sitzen und sagen, gut, okay, ich bringe jetzt meine Expertise rein, um aus diesem Stück Code, was da rausgepurzelt kommt, vielleicht nochmal so den nächsten Schliff zu geben, ja. Weil ich sage, da ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob du jetzt eben, keine Ahnung, ich habe dem Bing letztens gesagt, er soll mir eine Teleprompter-Anwendung bauen und wenn Fragen aus dem Publikum sind, soll er mir doch gleich noch die Antworten anzeigen. Stadt, ja. Das hat Gemini mir einfach so einen Teleprompter da gebaut und ich dachte so, wie cool ist das denn? Aber sicherlich ist da vielleicht nochmal ein kleiner Unterschied zu, ich mache da jetzt das große CRM-System für was weiß ich nicht alles, aber die wird immer kleiner.
Ja, irgendwie. Wobei, Jens, ja, ich bin da so ein bisschen, genau.
Halb-IT-ler hier, sagt in der Runde.
Ja, ich bin da so ein bisschen, weiß ich gar nicht. Ich weiß, Martin, ich hatte auch mal so einen Satz von dir gehört in diese Richtung. Ich glaube, wir sind da manchmal zu ängstlich. Ich glaube, gerade das, was du sagst, Marc, ist so eine klassische Denkweise, die uns, glaube ich, natürlich bist du mutig in den Anwendungen, die du ja tust. Und du treibst uns ja auch an vielen Stellen voran. Aber ich glaube tatsächlich, dieses, aber so ein CRM-System, das würde ich jetzt noch nicht einer KI machen lassen. Warum denn nicht? Also warum denn nicht? Also wirklich, also ich habe jetzt auch schon Sachen, weißt du, so vibe gecodet, ne, kurz gepromptet, ne, wo du wirklich Teilfunktionalitäten schon in einer Perfektion hast, wo du sagst, da hat es im Prinzip den Authentifizierungsprozess, ich konnte mich in dieser Anwendung mit Google, mit Microsoft, whatever anmelden, das ist alles schon geregelt gewesen, danach ist ein Bild-Upload dabei gewesen, Anbindung an Google Kalender, hatte ich was Kleines gebaut, das funktioniert alles astrein. Warum sollte ich nicht sagen heutzutage, ich baue auch die große Anwendung, die ich brauche, komplett mit KI? Warum probiere ich es nicht mal aus? Und dann vielleicht in Martins Playground-Idee, ne, dass ich sage, und dann gibt's halt hier das Lab, das vollkommen eigenständig die richtigen Fachbereiche dazu. Und dann sollen die mal sehen, ob die die große Softwarelösung, die man sonst teuer eingekauft hat oder die früher 3 Jahre gedauert hat, zu migrieren,
genau,
nicht vielleicht in einer Woche
baut. Sehe ich genauso, Jens. Nur so ein Beispiel. Was heißt ein CRM? Man muss immer das Komplexere runterbrechen. Beispiel, sie braucht nicht alles gleich. Okay. Vielleicht sagst du, ich brauche am Anfang jedes Telefonat, jede E-Mail, jeder Kontakt mit dem Kunde, den will ich nicht eintippen, das CRM, der soll automatisiert eingespielt werden. So ein Agent baust du dir mit Zugriff auf dein Mail, mit Zugriff auf meine Transcription von Telefonat, geht ja heute schon alles, und das baust du dir in, an einem schönen Abend mit einem Glas Rotwein, dann hast du dieses Feature. Ja, das ist CRM-Feature, Kundenansprache automatisieren. Und dann gibt es das nächste vielleicht, daraus dann ein Anschreiben machen, Kundenanschreiben, die seit 6 Monaten nicht mehr reagiert haben. Also wenn du das Ziel, ein Outcome vor Augen hast, was soll denn passieren, das Outcome, ne? Dann kannst du darum den Agenten bauen. Ein CRM oder ein SAP-System, ein ERP-System hat ja kein Outcome als Ziel. Das Ziel ist ja, alle Daten zusammen zu haben, alle Prozesse abgebildet zu haben. Das ist das Ziel eines großen Systems. Ein Agent hat ein anderes Ziel, ein Ergebnis zu produzieren. Und dahinter auch.
Vielleicht ist das auch so die Betrachtungsweise, die man vielleicht neu lernen muss, dass wir sagen, wir bauen keine ganzen Systeme, sondern hätten genauso wie wir Menschen früher ein Problem gelöst haben, ja, da gab es halt den Schreiner, der spezialisiert war auf das Thema, und dann musstest du trotzdem noch irgendwie den Leitungsanschließer holen, der dann die Leitung angeschlossen hat, und den Planer, der das Dorf geplant hat. Das ist eher dieses Zusammenspiel aus diesen einzelnen Outcome-orientierten, ne, Funktion ist, ne, und nicht mehr, ich brauche eine Datenbank und dann habe ich diesen anderen Layer, der da noch drüber ist, und da sind dann die Funktionscalls oder irgendwas anderes drin, und da muss ich die und die Bibliothek noch anzapfen, und deshalb muss ich natürlich, weil ich das alles machen muss, muss ich natürlich das in der Gänze erstmal planen, damit das dann hinterher in 2 Monaten soweit ist, ne? Und ich glaube vielleicht, dass das so eine neue Denkweise, die sich da durchsetzen muss, dass wir sagen, wir denken gar nicht mehr in Programmierung, in echter Programmierung, sondern tatsächlich in welche verschiedenen Outcomes müssen zusammenkommen, um vielleicht ein größeres Ziel zu erreichen.
Ich habe zum Beispiel selbst ausprobiert, beim Schreiben meines Buchs der größte Zeitfresser war die Research, die Nachforschung. Permanent das ganze Internet abzusuchen, jeden Tag schreibt einer irgendwas in der gleichen Thematik, und was publiziert McKinsey und wie die alle heißen. Ne? Das ist so zeitaufwendig, da kannst du, wie du weißt, 12 Stunden am Tag locker verbringen und hast immer das Gefühl, da habe ich immer nur die Hälfte erwischt, wenn überhaupt. Ja? Also mein Ziel war, diesen Research so zu automatisieren, dass ich jeden Morgen eine Liste bekomme mit den 10 Top-Findings, die mein Buch betreffen, und einem Vorschlag, wie ich in meinem Buch darauf reagieren soll. Das Ziel war, das Buch muss 6 Monate weiter sein als der Markt. Weil ich weiß, in dem Moment, wo ich aufhöre zu schreiben, publiziere, wird das jeden Tag älter. Und irgendwann mal wird es überholt werden, wahrscheinlich. Und dann habe ich hier Agenten gebaut. Ich habe 4 Agenten gebaut, die diesen Research machen, zusammenfassen, benchmarken gegen mein Buch lesen, permanent, wo mein Stand lesen, und mir Vorschläge machen, was ich anpassen sollte. Der Outcome war, stelle sicher, dass dieses Buch nicht hinter die Kurve fällt, immer aktuell ist. Und dann baust du genau da drum. Ja, hätte ich jetzt irgendwie einen Buchschreiber-Agent gebaut, würde ich heute noch dran sitzen. Da habe ich 14 Tage lang wirklich schon rumgebastelt und experimentiert, bis ich es gehabt habe. Ja, und die lernen sogar. Da habe ich auch ausprobiert, dieses Continuous Dynamic Agent Prompting. Die verbessern permanent ihren Prompt, wenn sie merken, dass sie driften. Ja. Und wenn die Ergebnisse nicht besser werden als im Vortag, dann schreibt der Agent seinen Prompt um. Ja, das ist richtig cool. Also ich habe gar keine Ahnung mehr, was sie machen, aber ich bekomme jeden Tag meine 10-Punkte-Liste, die ich jeden Morgen zum Frühstück lese, und freue mich darüber, dass das jemand macht.
Du hast es eben gesagt, wegen Recherche und wenn das Buch dann veröffentlicht wird und dann läuft es quasi gegen die Zeit, weil was mal auf Papier gebannt wurde oder als E-Book gebannt wurde, das wird aus der Natur der Sache alt und ich sage jetzt mal, in der agentischen Welt geht das vielleicht noch einen Ticken schneller. Wie heißt das Buch? Wann kommt denn das Buch? Wovon handelt das Buch? Ich meine, erzähl doch da noch vielleicht noch ein paar Sätze dazu, weil ja, ich durfte das Cover ja schon mal auf einer Präsentation sehen von der Seite. Hörer bestimmt auch interessieren. Das
Buch heißt The Agentic Enterprise.
Aha.
Und der Titel Building Organizations that Think, Learn and Act Autonomously. Es geht also um das autonome Unternehmen, das vollagentisch läuft. Ich baue eine Geschichte auf, da springen wir mal ein paar Jahre in die Zukunft. Wenn man das weiter treibt und Unternehmen vollagentisch funktionieren, was heißt das eigentlich? Und ich habe so ein Framework entwickelt, das Agentic Enterprise Framework, das hat 12 Module, das erklärt, wie komme ich hin technisch mit dem, was heute möglich ist. Also ich schreibe keine Science-Fiction-Story, sondern das, was heute technisch da ist, wie komme ich da hin? Beide, wie baue ich die Organisation um, wie nehme ich die Menschen mit? Das ganze Transformationsprozess, bei dem es eigentlich mehr um den Mensch geht, als um die Agenten selbst. Wie mache ich das? Wie binde ich die ein? Eben diese Agent Factory zum Beispiel. Und das dritte ist, wie muss Leadership reagieren? Was ist die Aufgabe von einem CEO, der sich in der Vergangenheit bei IT-Themen, mag, ich weiß nicht, euer ist bestimmt anders, aber ich kenne die meisten CEOs, die sich zurücklehnen sollen, IT, mach mal. Ja? Das kostet einen Haufen Geld, dauert ewig, macht ihr mal. Der hat eine andere Rolle in dem Spiel. Das zweite ist der CDIO. Ja? Eine macht das nebenbei bravourös, meiner Meinung nach. Viele andere lernen. Aber das ist eine riesige Aufgabe, sich in der neuen Welt zurechtzufinden und zu führen, die IT dahin zu führen. Und der dritte, der immer vergessen wird, ist der HR-Chef, der CHRO im Englischen, der HR-Chef, der verantwortlich ist, die Kultur anzupassen, die zu nehmen. Hybride Teams. Ziele verändern sich. Menschen haben andere Tätigkeiten. Ängste entstehen. Wir werden Blockaden verhindert. Der HR-Chef hat so eine zentrale Aufgabe in der Transformation, mehr denn je. Und das sind so die Kernelemente in dem Buch, die ich da beschreibe.
Ja, ganz spannend. Ich will auf einen Aspekt einhüpfen, weil im Prinzip wenn man jetzt mal wieder auf die Gesellschaft guckt, wo wir dann aber gerade drüber diskutieren, ist es eher wieder das Thema, dass ich sage, ist Remote und Homeoffice das Richtige? Ne? Also da, was du ja gerade beschreibst, ist, dass wir drüber nachdenken müssen, ist mein Kollege tatsächlich noch menschlich oder nicht menschlich? Und ich muss das vollkommen akzeptieren und ich muss in so eine Richtung gehen. Ne? Das ist auch wieder so, wenn ich so nach in Deutschland reinfühle, es ist nicht alles schlecht. Ne? Ich will jetzt auch nicht schlecht reden und hier einen Abgesang von Deutschland machen. Ich glaube, wir sind da an vielen Sachen. Ich hatte vor kurzem auf dem World Usability Day auch in so einer Panel-Diskussion auch nochmal darüber geredet und sag, auch der AI-Act und andere Themen, das ist nicht schlecht, was wir da tun. Wir haben da vielleicht tatsächlich auch ein Pfand in der Hand, dass wir gewisse Sachen auch mit einer gewissen, sagen wir mal, regulierten Mechanik an der einen oder anderen Stelle angehen in dem Moment. Na, aber wir sollten eben aufpassen, dass wir uns dann an einer anderen Stelle eben diese Neugier bewahren, diesen Mut bewahren und nicht ständig nochmal überlegen, ob damals die Sachen nicht doch besser waren, ne, sondern lieber eben lernen aus den Themen, die wir gemacht haben, aus den Fehlern oder auch den Sachen, die wir gut gemacht haben und sagen, ja, diese neue Welt wird nochmal ganz, ganz anders werden. Das ist eine hybride Welt, die nicht daraus besteht, dass wir ein hybrides Meeting machen, sondern die ist hybrid, weil wir mit Maschinen zusammenarbeiten werden in einer Form und Art und Weise, die wir, glaube ich, uns gar nicht vorstellen können. Und lass mich da noch eine Frage provokanter Art dann anführen. Wann ist es denn soweit, dass wir von einer Agentic-Only-Enterprise reden werden? Über wie viele Jahre reden wir denn da?
Ich sag mal so, wenn ich jetzt mir anmaßen würde, wäre es Elon Musk. Ja. Elon Musk sagt ja, in ein paar Jahren arbeiten leider nicht mehr. Wir brauchen auch kein Geld mehr zu verdienen. Wir sind auf einem anderen Bewusstseinslevel und weil die Arbeiten werden getan von Roboter und von physischen und von virtuellen Roboter. Ja. Aber wenn man es mal zu Ende denkt, so abwegig ist das nicht. Ja. Weil zu 80-90% der Tätigkeiten, wenn man mal ehrlich ist und in großen Unternehmen sich die Administration anschaut, da bin ich schon sicher, das wird Darkroom sein. Ne? Aber das heißt nicht, dass da keine Menschen mehr sein werden. Die Rolle wird sich natürlich verändern. Und die Rolle wird schon sein, der Expertentum wird wichtig sein. Ich kenne mich aus in dem, was ich tue und ich kann es weiterentwickeln, was ich die ganzen Jahre nicht gemacht habe. Die ganzen Jahre habe ich Systeme befüttert, eingetippelt, ja, und Prozesse abgelaufen. Das war meine Tätigkeit. 99% waren Standardprozesse, das will man von mir, im SAP, und die Datentypen. Ja, und da, wo die Schnittstellen waren zwischen Systemen, da habe ich die geflickt, zwischen dem ich einfach da Daten reingeworfen habe. Das ist weg. Und jetzt habe ich die Zeit und die Möglichkeit, das zu beweisen, was ich eigentlich immer wollte in meinem Job, als ich mal vor 30, 40 Jahren angefangen habe. Kreativ, neue Ideen ausprobieren, neue Konzepte.
Ja, ja. Da lass mich direkt eine Frage anschließen, weil das ist ja spannend, ne? Weil was ist denn dieses Expertensein? Ne? Wir hatten ja vorhin von dem Experten im Loop gesprochen, ne? Also ist das noch der Data Scientist oder ist es eher, was ist diese Kernkompetenz von uns, lass mal so formulieren, von uns Menschen eigentlich in Zukunft über anbringen müssen, wenn wir mit agentischen Systemen umgehen? Ist es dann eher tatsächlich diese Soft Skills, die man so früher, jetzt hat es Kreativität mal genannt, ne? Ist das mehr und ist es gar nicht so, weil du hast gerade gesagt, so ich habe das Expertenwissen und ich glaube, also meine persönliche Meinung war, wie gesagt, gerne deine, ist eher so dieses generelle Menschsein und mit Systemen umzugehen, die halt nicht deterministisch reagieren, sondern eigentlich wirklich fluide sind, kreativ sind, die vielleicht auch mal gestern was gemacht haben, was sie heute ganz anders machen und darauf eben reagieren. Das ist, glaube ich, meiner Auffassung nach und wie gesagt, gerne deine Meinung, das, was uns Menschen, glaube ich, zum Experten macht noch in diesem ganzen System. Also diese hohe Anpassungsfähigkeit, ne? Mehr als das zu wissen, wie, keine Ahnung, wie ich am besten in JavaScript irgendeine Thematik löse oder sowas, ne? Oder wie ich den Code da nochmal optimiere. Weil das wird, glaube ich, nicht mehr gefragt sein, oder? Also was ist die Kernkompetenz der Zukunft, ehrlicherweise auch?
Also ich sag's mal so, ich hatte letztens jemanden mit drüber gesprochen, der hat dann zu mir gesagt, Quellcode, also eine Programmiersprache zu können, wird irrelevant, weil die Maschine schreibt den Code und wenn der Mensch mal draufschauen sollte, dann reicht das aus, wenn es, keine Ahnung, irgendwas ist, aber du musst nicht mehr, ich verfechte Java, ich verfechte Objective-C, ich verfechte Swift, ich verfechte irgendwas, das war das eine. Das zweite, was ich von dem ganz spannend fand, war auch das Thema, dass Maschinen eigentlich auch völlig Wumpe ist, ob sie jetzt Source-Code anschauen oder binäre Artefakte, also den Ergebnistyp, nach dem Motto, hier sind zwei Ergebnistypen, die Maschine liest das dann halt zur Not auch, ja, und sagt, so, ich habe hier mal ein Delta und hier ist ein kleiner Report, was ist denn zwischen den beiden Releases passiert. Im Guten kriegst du gesagt, was ist vor Kunde passiert und was ist an Bugfix passiert. Im Schlechten kriegst du gesagt, folgende Sicherheitslücken sind neuerdings entstanden. Viel Spaß beim Ausnutzen. Von der Seite glaube ich schon, dass sich die Berufsbilder alle ändern werden. Ja, Gartner hat ja auch letztens wieder mal getreu ihrem Beratungsauftrag geschrieben, wie schnell sich irgendwie Berufsbilder ab 2028 ändern werden, wo ich dann dachte, okay, auch komische Zahlen teilweise im Raum. Von der Seite glaube ich schon, dass sich da Sachen ändern werden. Aber weil du fragtest, was das bleibt nachher bei uns, beim Menschen, ich würde halt schon sagen, bei uns bleibt das, was du als Kreativität gemacht hast, dieses einerseits schon irgendwelche Expertenrollen, aber andererseits auch die Kreativität zu bringen, die die Maschine, Klammer auf noch, Klammer zu, nicht kann. Also dieses über die Ecke denken, ja. Also dieses, ich hatte es ja gerade letztens wieder von Gemini, ja. Nano Banana macht ja beispielsweise auch aus Hausskizzen dann die 3D-Visualisierungen, wo ich mir dann dachte, okay, Bauzeichnungen und Ähnliches. An der Stelle, also diese Adaption zu machen, es kommt eine Technologie, es kommt eine Möglichkeit, es kommt ein Verfahren, es kommt ein Agent, es kommt irgendwas um die Ecke, zu sagen, wo überall hat das Einfluss, wo muss man das überall eventuell diesen Teams, von denen wir vorhin gesprochen haben, die dynamisch zusammenkommen und ein Problem zu lösen, wie kann man denen das zur Verfügung stellen? Ich glaube, da wird der Mensch noch ordentlich eine Rolle spielen. Aber in dem Thema, codier mir das mal runter, verbinde mir eine Datenbank, mach mal hier, keine Ahnung, ABC, also das, was man auch gerne als die Routinetätigkeiten oder irgendwas bezeichnet. Ich glaube, da werden wir es eher schneller als kürzer merken, dass die Maschine dort, ich sag mal, mit einer Hälfte im Handfeuer an der Seite steht und einen unterstützt.
Lass uns mal, weil jetzt haben wir ja gerade auch von Martin gelernt, dass wir in einem Jahr wieder eine neue Folge aufnehmen dürfen. Weil das, was wir heute erzählt haben, wahrscheinlich...
Wann kommt das Buch eigentlich raus? Wann kommt das Buch raus? Gibt es da schon irgendwie so eine Tendenz? Also
im Januar als Publication.
Okay, Januar 2026. Okay, sehr gut. Da freuen wir uns drauf. Und dann unterhalten wir uns im Herbst 2026 nochmal und müssen wieder viele Sachen neu erzählen. Deshalb lass uns mal jetzt da langsam die berühmte Schleife wieder drum binden. Na, ich glaube, wir haben ein paar gute Themen heute wieder besprochen. Na, ich würde noch eine einzige letzte Frage dann stellen. Weil ich mich ja vorhin wieder so als Halb-ITler geoutet habe und wir jetzt viel über dieses Thema Skills, Kompetenzen, das jetzt als Organisation ist oder als einzelner Mensch, ne? Und du hattest auch gerade schon, weißt du, so die Leute um uns herum, unsere Kinder, Leute draußen, die noch am Beginn des Arbeitsmarktes stehen und sowas. Was wäre so der Rat? Ist es jetzt, studiere IT oder studiere Sozialwissenschaft?
Also reflexartig sagt man ja immer in der Situation, das, was der Mensch am besten kann, alles, was kreativ ist, da gehst du in die sozialen Themen rein oder in, ich denke, wahrscheinlich genau das Gegenteil. Ich würde wirklich raten mein Rat, folge nicht dem Trend, tu genau das Gegenteil. Wenn alle dir sagen, das macht eh die Maschine, ja, die Maschinen werden nie allein sein. Also ich würde mein Sohn, meine Tochter, die studiert gerade, ist in die KI-Themen reingehen, ja, und mitgestalten die KI-Themen. Also nicht nur ChatGPT nutzen, sondern überlegen, was baue ich damit auch, ja. Die Kreativität mit den Tools entwickeln, ja. Und was für ein Produkt könnte ich bauen? Was für ein Unternehmen baue ich? Was für Konzepte baue ich? Challenger, ja. Und bau dir verschiedene Berater auf, neben ein eigenes Beraterteam zu haben, das ist super. Und mein Sohn, der 13 ist, da hoffe ich mal, dass der, wie René da ist, Mathematik studiert, weil damit kannst du ihn ja alles machen, ja. Und die Logik, die du lernst, ist dann alles applizierbar, weil keiner weiß, wie es in 5 Jahren aussehen wird. Ja? Und nichts gegen Sozialwissenschaften, die werden auch gebraucht. Und ich liebe Kunst und ich liebe Literatur. Das wird weiterhin bleiben. Aber über die reden wir nicht in der Edison. Wir reden über Menschen, die in die normalen Berufsbilder reinmarschieren, wie die reagieren sollen. Ja, dann soll man im Jahr Timestamp das gerade nochmal machen und dann nur mal vergleichen in einem Jahr, was hat sich geändert und können wir die Fragen dann besser beantworten.
Ja, wir werden lachen definitiv und wir werden sie besser beantworten können, definitiv auch. Ne? Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Und ich finde auch mal diesen Punkt und dann machen wir jetzt wirklich den letzten Satz zu dieser Folge. Was du gerade sagtest mit dem Thema, dein Sohn soll ruhig Mathematik studieren. Ne? Ich habe auch als dieser ChatGPT-Moment war, habe ich tatsächlich wieder angefangen, Grundlagen der Physik mir durchzulesen. Ne? Weil ich glaube, worauf sich's immer wieder zurückbezieht, sind die Grundgesetze, die wir haben, ob das jetzt aus der Biologie ist, aus der Chemie, aus der Mathematik oder aus der Physik kommt. Ja, ich glaube, darauf wird es sich irgendwann wieder reduzieren, ne? Weil das sind einfach die Faktoren, die einfach da sind. Und mag KI dann noch Sachen entdecken, die wir bis jetzt noch nicht verstehen, ne? Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich gar kein so schlechter Tipp, den du da gerade nach draußen gepostet hast, ne? Also besinnt euch auf die Grundgesetze des Universums, versucht die zu verstehen, ne? Versucht Menschen zu verstehen, weil ich glaube, das ist immer wichtig, ne? Also ich glaube, auch dieser ganze Aspekt ist einfach wichtig und ja, ich freue mich nach dieser Folge kein Millimeter weniger auf die Zukunft mit KI, weil auch wie du es angedeutet hast, das wird spannend bleiben, das wird herausfordernd sein, dass wir da, glaube ich, alle am Ball bleiben müssen, wenn wir drüber nachdenken, wie die Enterprise der Zukunft aussieht. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei der Veröffentlichung deines Buches. Wir freuen uns, wenn du uns dann auch nochmal, wenn du Bescheid gibst, dann packen wir den Link dann auch nochmal nachträglich in die Shownotes rein, damit die Menschen, die jetzt die Folge vielleicht im Jahr 2026 hören können, dann direkt auch auf das Buch zugreifen können und nachlesen können, was da so drin steht, was wir heute verpasst haben. Und die Einladung steht, wir sehen uns im Herbst 2026 wieder. Lieben Dank.
Super. Ja, ich schicke mir gleich noch die Einladung raus. Von der Seite danke. Ich freue mich auch auf den, wenn ich das lesen darf. Und von der Seite, ich würde wieder in die Runde sagen, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, hinterlasst einen Kommentar. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben und macht Werbung, damit noch mehr Leute dann vielleicht mitbekommen, was euch gefallen oder nicht gefallen hat. Von der Seite, Martin, danke, dass du da warst. Wir laden dich wieder ein. Wir freuen uns auf das Buch und an der Stelle tschüss.
Ciao,
bis
ciao.
Bald.
Tschüss.
Willkommen bei Think Different, Think AI, dem Podcast von Marc und Jens. Zwei technologieverliebte Köpfe, die nicht nur über künstliche Intelligenz reden, sondern sie leben. Hier gibt's klare Einordnungen, echte Praxiseinblicke und einen frischen Blick auf das, was möglich ist. Verständlich, kritisch und immer mit einem Augenzwinkern. KI zum Nachdenken, zum Schmunzeln und vor allem zum Mitreden.